Sternengeschichten Folge 648, das Oh-My-God-Teilchen. Das Oh-My-God-Teilchen war wahrscheinlich ein Proton, das am 15. Oktober 1991 über der Wüste im amerikanischen Bundesstaat Utah beobachtet worden ist. Und es mag seltsam erscheinen, dass man einem subatomaren Teilchen einen eigenen Namen gibt. Immerhin gibt's ja mehr als genug von den Dingern, mehr als man zählen kann und mehr als man sich vorstellen kann. Und noch seltsamer mag es erscheinen, eine ganze Podcast-Folge über ein einzelnes Proton zu machen. Aber so ist die Astronomie eben. Sie ist die Wissenschaft des ganzen Universums. Sie erforscht den Kosmos in seiner Gesamtheit und alles, was sich darin befindet. Wir nutzen jede Informationsquelle, die sich uns bietet, und manchmal kann man auch von einem einzelnen Proton jede Menge lernen. Fangen wir mal mit den Grundlagen an, und die bestehen in diesem Fall aus der kosmischen Strahlung, über die ich in den Folgen 317 und 318 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen habe. Die kurze Zusammenfassung, die lautet so: Überall im Weltall passieren Dinge, bei denen diverse Teilchen durch die Gegend geschleudert werden. In den meisten Fällen sind Sterne, die ja nicht nur leuchten, sondern auch ständig Teilchen aus den äußersten Schichten ihrer Atmosphären verlieren. Die elektromagnetischen Vorgänge im heißen Gas der Sterne, die sorgen dafür, dass immer wieder Teilchen aus ihnen davongeschleudert werden. Aber auch wenn ein Stern bei einer Supernova explodiert, schleudert er jede Menge Teilchen durch die Gegend. Dasselbe passiert, wenn Materie mit hoher Geschwindigkeit um ein schwarzes Loch wirbelt und so weiter. Kurz gesagt, das All ist voll mit Teilchen, die durch die Gegend sausen, und das nennen wir die kosmische Strahlung. Der überwiegende Teil dieser Strahlung, fast 90%, besteht aus den Kernen von Wasserstoffatomen, was nicht überraschend ist, denn Wasserstoff ist ja das häufigste Element im Kosmos. Das zweithäufigste Element ist Helium, und deswegen besteht der Rest der kosmischen Strahlung aus den Kernen von Heliumatomen, und ein paar Kerne schwererer Elemente sind auch ab und zu finden. Und es sind übrigens deswegen die Kerne der Atome, weil die Elektronen, die ja die Hülle der Atome bilden, bei den Vorgängen, die die kosmische Strahlung produzieren, quasi vom Atomkern abgerissen werden oder sowieso schon vorher vom Atomkern abgerissen worden sind. Und ein Atomkern besteht, je nach chemischem Element, aus unterschiedlich vielen Protonen und Neutronen. Beim Wasserstoff wird der Kern nur von einem einzigen Proton gebildet, und deswegen besteht auch die kosmische Strahlung vorrangig aus Protonen. Das ist soweit alles noch normal. Beziehungsweise eigentlich nicht. Eigentlich ist es höchst erstaunlich, wenn man sich klar macht, dass ständig Protonen überall durchs Weltall sausen. Und der österreichische Physiker Viktor Franz Hess hat 1936 zu Recht den Physiknobelpreis für den Nachweis der kosmischen Strahlung bekommen. Und die Strahlung ist auch definitiv wichtig. Sie liefert uns jede Menge Informationen über das, was da draußen im All vorgeht. Denn die Teilchen, die schlendern da ja nicht gemächlich durchs Weltall, die sind mit enormen Geschwindigkeiten unterwegs und können deswegen auch durchaus relevante Mengen an Energie mit sich tragen. Und wenn sie mit etwas zusammenstoßen, dann passiert das, für das wir hier auf der Erde enorm komplexe Maschinen bauen müssen. Wir bauen ja riesige Teilchenbeschleuniger, um Teilchen auf hohe Geschwindigkeit und miteinander zur Kollision zu bringen. Wir wollen wissen, was mit der Energie passiert, die bei den Zusammenstößen frei wird. Aus der Energie können dann zum Beispiel neue Teilchen entstehen, und wenn wir Glück haben, auch welche, die wir noch nicht kennen. So ein Zusammenstoß kann aber auch eine Art von Kernspaltung auslösen. Oder anders gesagt, wenn man ein Proton nur fest genug auf einen Atomkern schießt, dann kann das Atom auseinanderbrechen und es entstehen neue chemische Elemente. Am oberen Ende unserer Atmosphäre passiert das dauernd. Kosmische Strahlung aus dem All trifft auf die Atome der Luft. Die brechen auseinander und dabei werden Neutronen freigesetzt. Und diese Neutronen können dann zum Beispiel auf Stickstoffatome treffen, und dann wird aus dem Stickstoff das radioaktive Kohlenstoffatom mit der Bezeichnung C14. Dieser radioaktive Kohlenstoff, der ist in sehr geringen Mengen überall. In jeder Pflanze, in jedem Tier, in jedem Mensch, alles, was Kohlenstoff enthält, enthält auch eine geringe Menge an C14. Und weil der radioaktiv ist, zerfällt er im Laufe der Zeit. Aber die kosmische Strahlung produziert ja immer neues C14 nach. Erst wenn ein Lebewesen stirbt, wird kein neues C14 mehr vom Organismus aufgenommen, und die Tatsache kann man nutzen, um zum Beispiel das Alter eines archäologischen Fundstücks zu bestimmen, indem man einfach misst, wie viel C14 noch da ist. Diese Radiokarbon-Methode, die ist aber nur eines von sehr viel mehr Beispielen, wie die kosmische Strahlung uns wichtige Daten liefert. Wenn wir Meteoriten untersuchen, können wir bestimmen, wie lange sie durchs All geflogen sind, weil die während der ganzen Zeit von kosmischer Strahlung bombardiert worden sind, was ihre Zusammensetzung auch verändert. Die kosmische Strahlung der Sonne hilft uns dabei zu verstehen, was in ihrem Inneren passiert und so weiter. Die kosmische Strahlung ist natürlich auch eine Gefahr für uns. Jetzt nicht so sehr am Erdboden, da schützt uns unsere Atmosphäre ziemlich gut, aber auf jeden Fall, wenn wir uns längere Zeit im Weltall aufhalten oder auch nur zu oft und zu lange hoch in der Luft mit einem Flugzeug fliegen. Es ist also kurz gesagt absolut verständlich, wenn die Wissenschaft sich sehr viel Mühe gibt, die kosmische Strahlung zu erforschen. Das kann man entweder direkt im All mit entsprechenden Detektoren machen oder aber auch vom Erdboden aus. Bis dahin gelangt, wie ich gerade erklärt habe, die kosmische Strahlung meistens nicht, weil sie zuvor mit irgendwelchen Teilchen der Atmosphäre kollidiert ist. Aber wenn das passiert, dann gibt es sogenannte Teilchenschauer. Stickstoff- und Sauerstoffatome, die zerbrechen, wenn sie von kosmischer Strahlung getroffen werden. Oder, um das auch mal offiziell gesagt zu haben, es findet Spallation statt, wie der Prozess in der Wissenschaft offiziell heißt. Da werden Neutronen frei, Protonen, es bilden sich Pionen, das sind Teilchen, die nur ein paar Sekundenbruchteile stabil sind, bis auch die wieder zerfallen, und wenn sie das tun, dann wird Energie frei in Form von Licht und es entstehen andere Teilchen, zum Beispiel Elektronen und Myonen, die sind vereinfacht gesagt wie Elektronen, haben aber nur ein bisschen mehr Masse und sind ebenfalls nur ein paar Sekundenbruchteile stabil, bevor auch sie wieder in weitere Teilchen zerfallen. Ein einziges Teilchen der kosmischen Strahlung, das am oberen Ende der Erdatmosphäre auf ein Atom der Luft trifft, kann so einen ganzen Schauer aus anderen Teilchen auslösen, die wieder Teilchen erzeugen und so weiter. Das Teilchen der kosmischen Strahlung selbst, das können wir vom Erdboden aus nicht mehr registrieren. Aber wir können die ganzen anderen Teilchen messen, die im Schauer produziert worden sind, und wir können auch die kurzen Lichtblitze sehen, die entstehen, wenn bei diesen Zerfällen Energie frei wird. Das geht natürlich nur mit entsprechenden Messinstrumenten, aber es geht. Und wenn wir es richtig anstellen, dann können wir aus der Energie des Lichts und der Zusammensetzung des Schauers bestimmen, wie viel Energie das ursprüngliche Teilchen der kosmischen Strahlung gehabt hat. Je mehr Energie es hat, desto schneller ist es unterwegs und desto mehr Wumms hat es bei einer Kollision. Hier spielt die berühmteste Erkenntnis von Albert Einstein eine Rolle. E=mc². Energie ist Masse mal Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Ein einzelnes Proton hat nicht viel Masse, aber ein Proton mit sehr viel Energie kann genauso viel Wumms haben wie ein Objekt mit sehr viel mehr Masse und damit auch andere Teilchenschauer auslösen als eins mit weniger Energie. Und genau da wird's jetzt interessant. Denn die Energie, die hat das Proton ja nicht von irgendwoher. Die Energie, die stammt von dem Prozess, der es überhaupt erst zur kosmischen Strahlung gemacht hat, es also ins Weltall geschleudert hat. Die Teilchen, die von unserer Sonne kommen, die haben vergleichsweise wenig Energie. Stammt ein Proton von einer Supernova-Explosion, dann hat schon mehr Energie und wird es vielleicht sogar von einem gigantischen, supermassereichen schwarzen Loch im Zentrum einer fernen Galaxie auf den Weg gebracht, dann kann es sehr viel mehr Energie haben. Wenn wir wissen, wie viel Energie so ein Teilchen hat, dann haben wir auch eine gute Idee, wo es herkommt und wie es produziert worden ist. Hier auf der Erde kommt natürlich der überwiegende Teil der kosmischen Strahlung von der Sonne, aber ein sehr kleiner, aber vorhandener Teil der kosmischen Strahlung kommt von außerhalb des Sonnensystems, sogar von außerhalb der Milchstraße. Das sind die Teilchen, die die höchste Energie haben. Aber die Energie eines Teilchens, die kann nicht beliebig hoch sein. Viel Energie heißt ja hohe Geschwindigkeit. Oder andersrum, wird ein Proton enorm stark beschleunigt, dann hat es zwangsläufig auch eine hohe Energie. Das ist an sich noch kein Problem. Aber stellen wir uns mal so ein Teilchen vor, das da irgendwo fern im All enorm stark beschleunigt wird durch irgendeinen Prozess und dann anfängt, durch den leeren Raum zu sausen. Der aber natürlich nicht leer ist, denn da sind ja zum Beispiel überall Lichtteilchen der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das ist was ganz anderes als die kosmische Strahlung. Und die Details könnt ihr euch in Folge 316 anhören. Aber die Hintergrundstrahlung ist das, was, sehr vereinfacht gesagt, an Energie vom Urknall übrig geblieben ist. Diese Energie in Form von Lichtteilchen, die ist überall im Universum. Und normalerweise wäre es kein Problem für die Protonen der kosmischen Strahlung, wenn da ein paar Lichtteilchen in der Gegend rumschwirren. Es kann aber zum Problem werden, wenn das Proton zu schnell unterwegs ist. Um das im Detail zu erklären, da bräuchte man sehr viel Zeit. Da hat man es nämlich einerseits mit der Quantenmechanik zu tun, andererseits aber auch mit der Relativitätstheorie. Es kommt ja immer darauf an, aus welcher Sicht man die Sache betrachtet. Aus Sicht des Protons sind es ja die Teilchen der Hintergrundstrahlung, die sich auf es zubewegen. Und was passiert mit Licht, das sich schnell von einem Beobachter weg oder in dem Fall auf dem Beobachter, also das Proton, zubewegt? Seine Frequenz verschiebt sich. Das ist das, was wir als Doppler-Effekt kennen. Ja, Rotverschiebung und Blauverschiebung, darüber habe ich im Podcast schon oft gesprochen. Das Proton sieht also Lichtteilchen, deren Frequenz, deren Farbe, deren Energie sich verschoben hat. Es sieht Lichtteilchen mit enorm viel Energie und das hat Konsequenzen. Wie gesagt, in Wahrheit ist es alles sehr viel komplexer, aber belassen wir es mal dabei. Wenn sich ein Teilchen der kosmischen Strahlung enorm schnell bewegt, dann kann es auf eine Art mit den Lichtteilchen zusammenstoßen, die sonst nicht passieren kann. Bei diesen hochenergetischen Kollisionen verliert das Proton relevante Mengen an Energie und ändert auch die Richtung. Oder anders gesagt, Teilchen mit geringer Energie, die kommen relativ unbeschadet durch die kosmische Hintergrundstrahlung durch. Bei Teilchen mit hoher Energie sieht das anders aus. Die können mit den Teilchen der kosmischen Hintergrundstrahlung kollidieren und zwar so, dass sie dabei Energie verlieren und dann haben die auch eine geringe Energie. Oder nochmal anders gesagt, das heißt, dass es eine gewisse theoretische Obergrenze gibt für die Energie eines Teilchens der kosmischen Strahlung, das wir hier auf der Erde beobachten können. Wenn ein Teilchen zu viel Energie hat, dann kann es diese Energie nicht bis zu uns durchbringen, weil da irgendwo die Kollisionen mit der Hintergrundstrahlung im Weg stehen. Das nennt man den GZK-Cut-Off nach den Physikern Kenneth Grison, Georgi Sassipin und Vadim Kuzmin, die das in den 1960er Jahren ausgerechnet haben. Und das ist jetzt keine harte physikalische Grenze. Das Ganze hängt ja davon ab, wie lange die Teilchen unterwegs sind. Wenn jetzt zum Beispiel die Sonne ein Proton mit enorm hoher Energie raushauen würde, dann hat es auf dem kurzen Weg zur Erde kaum Möglichkeit, mit der Hintergrundstrahlung zu kollidieren. Aber die Sonne kann halt auch nicht beliebig hochenergetische Protonen produzieren. Dazu braucht's andere Prozesse, die dann aber eben wieder nur weit entfernt bei großen schwarzen Löchern und so weiter stattfinden können. Und von dort aus ist der Weg länger bis zu uns. Ab einer Distanz von circa 100 Millionen Lichtjahren ist es quasi ausgeschlossen, dass die kosmische Strahlung kollisionsfrei bis zu uns kommt. So. Und jetzt sind wir endlich wieder beim 15. Oktober 1991 in der Wüste von Utah. Da hat die Fly's Eye-Kamera, ein Messinstrument zur kosmischen Strahlung, einen Teilchenschauer detektiert, der auf ein Teilchen der kosmischen Strahlung mit wirklich viel Energie hindeutet. Also wirklich viel Energie. Wenn man davon ausgeht, dass es sich um ein Proton handelt, was ja extrem wahrscheinlich ist, dann muss dieses Proton eine Energie von 320 Exaelektronenvolt gehabt haben. Da kann man sich jetzt nicht so viel vorstellen drunter, aber das heißt zum Beispiel, dass es mit 99,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Energie entspricht, ist so groß wie die Masse eines Bakteriums, nur dass ein Bakterium absurd viel größer als ein einzelnes Proton ist. Rechnet man die Energie von den Elektronenvolt in Joule um, dann hat das Proton eine Energie von 51 Joule gehabt, was jetzt wieder nicht viel klingt, aber das entspricht der Bewegungsenergie, die ein Golfball bei einer Geschwindigkeit von 170 km/h hat. Nur dass das eben kein Golfball war, sondern ein einzelnes Proton, ein subatomares Teilchen. Die Teilchen der normalen kosmischen Strahlung, die haben Energien, die 10 Milliarden Mal geringer sind. Vor allem aber liegt die Energie dieses Teilchens vom 15. Oktober 1991 über dem GZK-Cutoff. Sowas soll's also eigentlich gar nicht geben. Es ist also verständlich, dass dieses spezielle Teilchen nicht mehr einfach nur Teilchen genannt wird, sondern einen Namen bekommen hat. Und zwar Oh My God Particle, weil ein Mitglied des Forschungsteams spontan Oh My God, also quasi Ach du meine Güte, gerufen hat, als man diese Energie berechnet hat. So oder so, dieser Name hat sich durchgesetzt und wird mittlerweile auch in der Wissenschaft verwendet. Aber noch viel spannender als der Name ist ja die Frage, wo kommt das Ding her und warum hat es so viel Energie? Und die Antwort darauf lautet leider, das wissen wir nicht. In der Richtung des Himmels, aus der es gekommen ist, gibt's jetzt nicht wirklich was, was sowas produzieren könnte. Das müsste dann schon das aktive Zentrum einer fernen Galaxie sein, also ein richtig gewaltiges schwarzes Loch im Zentrum so einer Galaxie, das jede Menge Material aus seiner Umgebung durch die Gegend schleudert. Und das müsste gleichzeitig eine aktive Galaxie sein, die wir bis jetzt noch nicht beobachtet haben. Es könnte aber auch ein Hinweis auf einen neuen Aspekt der Physik sein, den wir noch nicht kennen. Vielleicht verstehen wir das erst, wenn wir eine Theorie der Quantengravitation haben, also auch die Gravitation nicht nur durch die Relativitätstheorie erklären können, sondern auch mit Quantenmechanik. Vielleicht gibt's da draußen auch astrophysikalische Prozesse, die wir noch nicht kennen, und ab und zu schleudert da irgendwas enorm schnelle Protonen durch die Gegend, und dieses Etwas ist dann vielleicht nicht in einer fernen Galaxie, sondern ein bisschen näher, sodass das Teilchen nicht so viel Energie auf dem Weg verliert. Vielleicht ist es auch ganz anders. Das Universum ist halt wirklich sehr groß und auch nur ein einzelnes Teilchen darin zu verstehen, kann enorm schwer sein.